Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
Ich sitze im Murgtal, das ist im Badischen und zwar kurz vor der französischen Grenze. Und zwar sitze ich in, ich sitze bei Willi Knörr. Wo sitzen wir denn hier, Herr Knörr?
Ja, das ist mein Badiraum halt so.
Nebengelass Ihres Hauses, ne?
Ja, das ist so das, da habe ich früher auch immer geschraubt hier drin. Da waren auch immer so, da hat es immer schlimm ausgesehen. Da waren immer ein Haufen Ersatzteile rumgelegt. Und irgendwann habe ich mich mal entschlossen dafür, das machen wir so, dass man da sitzen kann und dass da hier nicht mehr geschraubt wird. Da steht immer irgendein Auto da drin. Ich habe dann das alles, was ich so an Schrottmaterial wieder gehabt habe, habe ich das alles hier so verbaut, Theke gebaut und alles so integriert, dass es gemütlich aussieht.
Ja, das hat sowas von einem Wimmelbild. Man kann hier irgendwie eine Stunde rumstehen und hat immer noch nicht alles gesehen.
Das sagen eigentlich grundsätzlich alle Leute, die da hereinkommen. Und da entdeckt man immer was Neues. Und das ist auch so mein Stil. So ich möchte immer so dezent irgendwie kleine so Sachen, die erst so
dezent.
Mit der Zeit
mit diesem aufhalten. Riesigen amerikanischen Straßenkreuzer, der da draußen
ja,
steht.
Ja, der ist dezent.
Sie sagten, Sie hätten geschraubt. Ist Schrauber die richtige Bezeichnung für Sie?
Ich weiß nicht, wie man das sonst noch nennt. Ich wüsste jetzt nicht. Aber ich denke schon, dass es viel mit Schrauben zu tun hat. Und Sache entwickeln halt.
Willi Knörr baut nämlich Fahrzeuge, die es sonst nirgendwo zu sehen gibt. Ich kann das bestätigen. Ich bin eben kurz hier rumgelaufen und hinten steht unter anderem ein Dieselmotorrad. Mal davon abgesehen, dass es einen ganz fürchterlichen Lärm macht. Warum gibt es eigentlich keine Dieselmotorräder?
Gibt's? Es gibt's, ja. Es gibt einen Hersteller, und zwar Enfield. Die Firma Enfield hat Motoren von Hatz, meine ich sogar, haben die Dieselmotoren in irgendein Modell von sich eingebaut. Es gibt Dieselmotorräder. Das gibt's.
Klingen die genauso entsetzt, so infernalisch wie ihr?
Ich denke, die werden ähnlich klingen. Ja.
Was sind das sonst für Fahrzeuge, die Sie bauen? Lässt sich das irgendwie kategorisieren?
Nee, das hat. Irgendwie kann man es nicht so richtig einordnen. Ich baue halt das, was mir gerade so einfällt. Und habe grundsätzlich eben das noch keiner gemacht hat. Oder das ich noch nirgendwo gesehen habe. Und wenn ich da irgendeine Idee habe und merke, dass ich das bauen kann, dann versuche ich das auch so umzusetzen.
Woher haben Sie denn die Ideen, wenn es die Sachen noch nie gab, die Sie ausbrüten?
Das ist auch unerklärlich. Die kommen einfach. Und das ist grundsätzlich ist das nicht ständig so, dass solche Ideen da sind. Es gibt bestimmte Zeiten, da kommen solche Ideen. Die kommen gerade so wie angeflogen. Meistens träume ich nachts davon und mache dann auch schon irgendwie nachts im Traum einen Plan, wie ich das machen kann. Und nächsten Morgen schreiben wir das morgens, wenn ich es noch weiß, schreiben wir das alles auf und dann geht's los. Besorge das Material dafür. Und schalt einfach an und irgendwann hast du es fertig und hast Spaß dran.
Wie sind Sie auf die Idee mit dem Dieselmotorrad gekommen? Wissen Sie das noch?
Ja, ich habe mir, ich wollte nicht unbedingt, ich habe keine Vorstellung gehabt. Ich habe mir vorgenommen, ich baue ein Motorrad, das einen Dieselmotor haben muss und hinten ein großes Traktorrad. Das haben Sie ja gesehen, das ist das Hinterrad, ist ein 28 Zoll Traktorrad. Und das drumherum, wie du das baust, das hast du dann schon irgendwie im Kopf, weil den Rahmen muss man sich ja vorstellen können, wie das dann alles zusammen funktioniert. Und dann der Endschliff, oder das kommt alles während dem Bauen. Die richtigen Ideen, oder wie das dann am Schluss dann so aussieht, das kommt während der Bauphase.
Woher können Sie das?
Ich weiß es nicht. Ich hab da mal Kfz-Schlosser gelernt.
Ah, okay.
Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in irgendeiner Werkstatt gearbeitet oder noch nie auf dem erlernten Beruf gearbeitet. Ich habe alles Mögliche gemacht, aber noch nie als Kfz-Schlosser gearbeitet.
Wann haben Sie denn dann angefangen, in Ihrer Freizeit Kfz-Schlosserei zu betreiben?
Das war eigentlich schon zur Mopedzeit. Also da habe ich. Ich habe ja von 71 bis 74 bei Mercedes da in Gaggenau Kfz-Fahrzeugschlosser gelernt.
Ja.
Und zu der Zeit hast du dann auch schon Moped und Mofas gefahren. Und da fing es ja schon an. Also Ich habe nie irgendwas Fertiges gekauft, eigentlich immer irgendein Teil oder irgendwas in Teilen und habe es dann für mich dann zusammengebaut. Und das steigert sich dann. Und irgendwann hast du halt mal solche Fertigkeiten, dass du was bauen kannst, dass ja. auch wirklich was darstellt. Und ich denke, die Dinger, die ich jetzt schon gebaut habe, die stellen schon was dar. Und man kann wirklich damit fahren. Die haben zwar keine Straßenzulassung.
Das wollte ich jetzt fragen.
Aber man kann damit fahren. Ich habe extra für das Holzmotorrad und Motorrad mit dem großen Hinterrad habe ich extra einen Anhänger gebaut. Da steht die immer drauf. Mhm. Und wenn ich jetzt von irgendjemand Anfrage kommt, von so einem Traktortreffer oder so Umzüge oder irgend sowas oder Ausstellungen, dann fragen die Leute, ob ich das so bringen kann oder ob ich da mitwirken könnte, und dann hänge ich meinen Anhänger ans Auto und fahre da hin und lade die Dinge ab und dann geht's los.
Die ganzen Sachen, die Sie dann im Laufe der Jahrzehnte gebaut haben, sammeln Sie die irgendwo? Haben Sie alles noch?
Nee, ich habe schon vieles, habe ich schon wieder entweder komplett wieder zerlegt, weil es viel zu groß war, oder ich habe welche Sachen, habe auch Sachen schon verkauft. Also ich habe auch mal Pferdekutsche, motorisierte 100-jährige Pferdekutsche.
Man sieht mich mit aufgerissenen Augen hier sitzen.
Da vorne können Sie es sehen, das sind Bilder davon. Da habe ich auch eine Idee gehabt, dass es gibt in Baden-Baden gibt's eine Kutschen. Irgend so ein Mann, der hat sich eine Kutsche bauen lassen von irgendeinem Spezialist, auch mit Motor, und der fährt da Hochzeit und sowas.
Okay.
Und da habe ich mir gedacht, sowas könntest du eigentlich auch mal bauen. Ne?
Ist das Ihr Antrieb? Das kann ich auch.
Nein, das nicht unbedingt, aber ich wollte halt wissen, ob ich das hinkriege. Ja. Und du musst ja, die Kutsche, die war schnell gefunden. Also so eine Kutsche, da bin ich irgendwo in der Nähe von Frankfurt, war so eine Kutsche ausgeschrieben, die habe ich mir dann gekauft. Und dann musst du ja da Bremse einbauen, dann musst du ja Lenkung einbauen, dann musst du Motor, Getriebe und so. Das halt dann so, das so ein Grundluft wieder so hoch zu ziehen. Das ist dann mein Antrieb. Ja.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Ding wenigstens befristet auf der Straße fahren zu dürfen? Weil das macht ja sonst überhaupt keinen Spaß. Dann baust du so ein Ding und kannst nicht raus.
Ja, weil auf der Straße zu fahren, das ging mit der Kutsche. Da kann man so 6 km/h Zulassung. Da brauchst du eigentlich gar nichts. Da habe ich einfach ein 6 km/h-Schild hinten drauf und schneller lief das ja auch gar nicht. Und dann haben wir da bei so einem Straßenfest bei uns im Ort, habe ich da Kinder so im Ort rumgefahren mit dem Ding.
Geht das mit dem Dieselmotorrad dann nicht auch?
Nee, das geht nicht. Also da müsste man irgendwie gucken, dass man eine Zulassung kriegt. Aber das wird wahrscheinlich etwas schwieriger sein. Ich habe es aber auch noch gar nicht probiert, weil ich habe meinen Hänger und da stehen die drauf. Und ich möchte nicht unbedingt jetzt, dass ich da auf der Straße mitfahren kann. Ich habe mal meinen Spaß auf den Veranstaltungen. Und da sind immer ein Haufen Leute, die das halt begutachten oder bestaunen.
Wenn Sie sagen, Sie hätten schon viel weggegeben, also... Ich spreche ja mit mehreren Menschen, die so sind, wie Sie, irgendwelche Wahnsinnsprojekte bauen und sowas. Sie sind der Erste, der sagt, nö, das habe ich weggegeben und dabei noch nicht mal melancholisch ausgesehen hat. Hängen Sie nicht so sehr an Ihren Stücken?
An manchen schon, aber wenn es halt irgendwie zu viel wird, ich habe auch begrenzt Platz ja. hier.
Na, hier sind doch noch 2 Garagen vor.
Ja, das ist alles Werkstatt da drin. Ach so. Ja, und irgendwann hast du an den Dinger vielleicht auch satt sehen und hast alles ausprobiert und hast war schon in verschiedenen Veranstaltungen und dann steht es bloß noch rum. Ja. Und du musstest die Sachen musst ja auch unter Dach stehen haben und verschiedene Sachen sind einfach zu groß gewesen. Dann habe ich so das eine riesige Ding, das habe ich dann einfach wieder zerlegt, habe es verschrottet.
Die Kutsche?
Nicht die Kutsche, nicht. Nee, das war ein anderes Fahrzeug noch. Und manche, also die Kutsche, wie gesagt, die habe ich verkauft. Die läuft jetzt auch irgendwo im Odenwald, glaube ich. Hat einer fährt Hochzeiten damit. Ich habe von dem auch nie wieder was gehört. Dann habe ich noch was gebaut. Das nannte ich Sexmaschinen. Das ist auch wieder so ein Spezialfahrzeug. Mhm. Aber Sexmaschinen nur, weil es 6 Auspuffrohre gehabt hat.
Was genau war das für ein Fahrzeug?
Das... Da habe ich von einem Bauern, der bei uns in der Nähe ein Bauernbetrieb, bei dem habe ich als mal Fleisch gekauft oder irgendwelche Sachen gekauft bei dem, weil er so einen Hofmarkt hat. Mhm. Und da habe ich da so klein, da war also Mini-Kutsche war da zwischen Gras irgendwo rumgestanden. Ja. Da wollte einer für ein Pony, für so Ponys, wollte einer eine Kutsche bauen und hat es aber auch nicht fertig gemacht. Mhm. Und deswegen habe ich da gefragt, was machst du damit? Und sage, ich schmeiß das eben nicht auf den Schrott. Ich nehme es einfach mit. Dann habe ich das Ding angeguckt. Da war das ist ein vierrädriges Fahrzeug gewesen, vorne eine Drehschemellenkung.
Drehschemel.
So wie so an einem Anhänger, so ein, die Achse ganz so. Das nennt sich Drehschemellenkung.
Okay. Wo die ganze Achse sich querstellt sozusagen.
Genau, ja, muss ich so. Ja, und dann habe ich halt da einen Motor installiert, dann von einer Kawasaki, einen 305 Kubik Motor.
Ja.
Und halt einen Antrieb gebaut und hinten eine Achse gebaut mit Autorädern. Und vorne waren dann Mofa-Räder drauf. Mit Bremse und so alles und ein Gestell darüber gebaut, mit Dach drüber und da sind wir halt auch damit rumgefahren und auch auf solche Veranstaltungen gewesen und dann habe ich das, war auch bloß noch rumgestanden und dann habe ich es einfach mal ins Internet gesetzt und ist auch jemand gekommen und hat es gekauft und so halt bloß die zwei Motorräder, das waren eigentlich an die Anfangszeit so, die möchte ich nicht hergeben. Ne?
Wie alt sind die denn?
Ich bin 65.
Nee, ich meine die Motorräder.
Die Motorräder. Ja, das eine, das Holzmotorrad, das war eigentlich das erste, das ich gebaut habe. Das war schon 2009.
Oh.
Und das mit dem großen Traktorrad, das ist von 2012.
Sind Sie ein Biker?
Ich bin Biker. Aber da habe ich in der Zwischenzeit fast gar keine Zeit mehr dazu. Ich fahre noch ganz, ganz selten. Die Autos müssen bewegt werden.
Autos müssen bewegt werden,
ja.
Genau.
Ja, die kannst du nicht stehen lassen, sonst gehen sie kaputt.
Ja, was steht hier rum? Ich habe gesehen, draußen ein NSU Prinz TT, also die Sportversion des NSU Prinz.
Genau, ja.
Ich erinnere mich dran, mein Vater erzählt immer die Geschichte, wie er sich mit dem Ding ins Feld geschmissen hat, irgendwann, ich glaube, in den 60er Jahren oder so.
Nee, die sind gebaut worden 60er? Von 67 bis 73.
Ja, dann in der Zeit, ja, genau.
Also, und es waren so mehr oder weniger, so wie für diese Zeit waren das Widmenmacher, hat man da immer gesagt. Das sind viele, wo ich da sehr neu gerannt habe mit den Autos, weil sie einfach zu leicht und zu schnell waren.
Was wiegen die? Wie viel PS haben die?
Also den ich jetzt da habe, das ist ein 1200er TT, der ist ein bisschen modifiziert, der hat 75 PS und wiegt 670 Kilo, glaube ich. Also knappe 700 Kilo.
Ja, damit ist es leicht, sich ins Feld zu setzen. Ja. Ja. Darunter steht ein Ford Thunderbird, war das, ne? Der amerikanische Straßenkreuzer, den ich eben erwähnt habe. Ein riesengroßes Kabel, ist das ein...
Nee, das ist so groß ist das gar nicht. Das hat eigentlich europäische Maße. Das ist ein 56er Baujahr,
ja.
Ford Thunderbird. Das war die Antwort zum Chevy Corvette. Die erste Corvette, die hat ja Chevrolet gebaut.
Ja.
Und Ford hat dann den Thunderbird nachgelegt.
Was heißt, der hat europäische Maße? Wie lang ist denn der? Der kommt mir so riesig vor.
Nee, da ist keine 5 Meter lang.
Oh Gott. Ist das ein Zweisitzer eigentlich?
Ein Zweisitzer. Habe ich das richtig
gesehen? Also schon sehr üppig.
Also ich finde das nicht allzu groß für ein US-Car. Hm.
Ist das eigentlich was, also gerade diese älteren Sachen, der TT und der Thunderbird, sind das Sachen, an denen Sie auch wirklich rumbauen oder erhalten Sie die nur?
Also ich habe die mehr oder weniger so gekauft, wie sie jetzt sind. Ich mache halt Erhaltungsarbeiten dran. Also was man halt so im Auto machen muss, mal einen Ölwechsel oder nach der Bremse schauen. Ja. Und so viel werden die Autos auch nicht bewegt, weil da stehen ja noch mehr rum.
Eine gelbe Corvette, neben der wir sitzen.
Ja.
Allerdings eine etwas neuere.
Das ist eine neue, als 2012 Baujahr.
Dann draußen, habe ich gesehen, stehen zwei Porsches.
Zwei Porsche, ein 911 Typ 996 von Baujahr 97. Und der andere ist ein Cayman. Baujahr 2007.
Daneben ein 8er BMW. Und was war denn da noch? Was habe ich noch gesehen?
Das ist ein 850er BMW. 850i, 12-Zylinder. Und dann der Chevy Caprice, der da außen noch steht, der Kombi.
Caprice, den kenne ich auch noch genau von früher. Nee, sie machen alles selbst. Ne? Ich wollte gerade sagen, das sind ja enorme Wartungskosten. Alle einen einzelnen Porsche zu haben, ruiniert einen ja schon, wenn man in die Werkstatt muss. Aber da gehen sie selber ran dann an alles.
Nee, das mache ich auch nicht selber. Das lasse ich schon machen.
Warum?
Also Ölwechsel oder sowas, das kann ich schon selber machen. Ja. Aber die Dinger sind schon, weil das relativ neueren Baujahre sind, die haben schon einen Haufen Elektronik drin und das muss ich auslesen und so. Und da habe ich nicht die Werkzeuge dafür. Ja. Das lasse ich dann schon. Also die Intervalle für die wie nennt man es, Inspektionen und so, das lasse ich dann schon machen.
Warum haben Sie so viele Autos?
Das kann man irgendwie nicht erklären. Das ist wie so ein Virus. Wenn das mal angefangen hat, vor allen Dingen mit der Oldtimer, wenn das mal angefangen hat, das hört irgendwie nicht mehr auf.
Na, so viele Oldtimer sind es doch noch gar nicht, oder habe ich irgendwas übersehen?
Ja, ich habe viel mehr. Ich habe der Fuhrpark praktisch in diesem Jahr eigentlich fast komplett getauscht.
Okay.
Ich habe letztes Jahr noch ganz andere Autos gehabt. Dazu komme ich die Corvette, dann der Cayman Porsche,
ja.
der Caprice, der Ford Thunderbird und der NSU. Die hatte ich letztes Jahr noch nicht.
Was hatten Sie denn letztes Jahr?
Letztes Jahr hatte ich ein Abschleppwagen, ein US-Car, also ein Eigenbau.
Okay.
Das war grundsätzlich ein Station Wagon, also ein Kombi, wie bei uns ein Mercedes E-Klasse Kombi, ja. also bloß größer halt, so wie der Caprice, der da draußen steht. Nur war der von Buick. Und da haben wir die Karosserie runtergenommen. Die Autos aus den Baujahren, die haben ja noch einen Rahmen und es ist ein Leiterrahmen.
Achso, wo die Karosserie nur draufgestellt
genau.
ist,
die man.
Okay. Mhm.
Die haben wir runtergenommen und den Rahmen hin halt noch verändert. Nicht der Rahmen, sondern eine zweite Achse hinten dazu gebaut. Aber nur dazu geschraubt, die war nicht angetrieben.
Okay.
Und dann ein Fahrerhaus vom Pickup. Da haben wir innen den Boden rausgenommen. Haben den innen 250 mm höher gesetzt, damit die Karosserie weiter runterkommt. Dann sieht es aus, wenn das Ganze. Und hinten dann so ein Plateau gebaut mit so einem Abschleppgalgen von einem Aluminium. Und das alles in Rostoptik. Ein Riesengefährt und ein Aufseher hoch 10, egal wo du mit dem Ding aufgetaucht bist.
Und ich vermute mal, dass der auch noch eine Straßenzulassung hatte.
Straßenzulassung.
Das Fahrgestell war ja noch da.
Genau, ich hatte ja einen Brief für das Fahrzeug, ja. für den Buick. Und aufgrund von dem, weil er das Fahrwerk und das war ja alles von dem Buick, ich habe ja bloß die Karosserie verändert. Mhm. Und auf das da hatte ich da Zulassung dafür. Das habe ich dann verkauft, auch an so ein Verrückter aus Bayern kam der. Dann hatte ich einen Ford Granada Leichewagen.
Ich sauge gerade sehr schnell Luft. Ein Ford Granada ist eins meiner Träumchen. Ein Ford Granada war das Auto, das mein Vater hatte, als ich einen Führerschein bekommen habe.
Granada 1 oder 2?
Oh, das weiß ich nicht mehr. 1987 war das.
Ah, das muss der 2er dann schon gewesen sein. 2 oder 3 schon. Mhm.
Seitdem mag ich Ford Granada. Ich weiß nicht, ich habe so eine ganz komische, sentimentale Vorstellung davon, was das für ein tolles Auto ist. Aber ich bin auch, seit ich damals den Wagen meines Vaters kaputt gefahren habe, nie wieder Granada gefahren.
Ja, das war natürlich auch wieder so eine Idee. Da war normalerweise, weil es ein Leichenwagen war.
Der war schon ein Leichenwagen.
Der war ein Leichenwagen. Die sind 30 cm, glaube ich, länger wie die Original Granadas. Und die waren schon lang. Und da habe ich dann, da wo normalerweise ein Sarg drin war, habe ich ein Gestell gebaut, das man rausziehen konnte. Und da habe ich dann einen Smoker-Grill drauf gebaut, den man rausziehen konnte. Und da haben wir dann alles gegrillt in einem Leichenwagen. Der Grill steht noch da, also der steht noch da draußen. Dann hatte ich ein Buick Electra, bei 1960. Das ist ein riesen Ami-Schiff gewesen, aha, mit 5,70 Meter Länge. 6,6 Liter Hubraum.
Die Dinger müssen doch auch unfassbar viel Sprit schlucken, oder?
Ja, schon.
Das ist.
Aber auf Strecke ging das eigentlich. Wir sind mit dem Ding da mal nach in die Westernstadt gefahren, da nach Pullman City, in Passau. Und da auf Strecke, wenn so 100, 120 gefahren bist, dann lief der mit 14, 14,5 Liter. Das ging eigentlich noch.
Tut mir trotzdem weh.
Ja, aber für die heutigen Verhältnisse natürlich nicht. Aber wenn du in der Stadt mit denen rumfährst, fährst du 120 Liter nicht.
Nee.
Und dann hatte ich noch ein 57er Chevy Apache Pickup. Mhm. Den, also den Buick, den habe ich dann eingetauscht gegen einen alten Mercedes S-Klasse. Mhm. Die habe ich jetzt wiederum wieder eingetauscht gegen den Porsche Cayman. Und den Pickup, den habe ich verkauft. Das war so eine Familie, die hat eine Schreinerei. Mhm. Und die hatte das Auto dann auch noch zu Werbezwecken und so, weil da war schon auch ganz schön auffällig, das Auto schön macht und alles.
Klar.
Ja, und so hat sich das verändert jetzt.
Ich habe den Verdacht, dass Ihr Fuhrpark ständig sich umwälzt. Und immer, wenn Sie Lust auf ein anderes Auto haben, geben Sie eins von den alten ab und besorgen sich das, worauf Sie Lust haben.
So kann man es benennen. Ich bin nicht verheiratet mit dem Auto.
Ja.
Und vor alle Dinge.
Da kann sich auch keiner leisten, sich mal eben hier so einen Fuhrpark immer wieder frisch zu kaufen. Also das
ja, wenn die andere loskriegt, ja, ja. Kaufst dann was anderes, dann geht es schon. Nur das Verkaufen ist im Moment, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Im Moment funktioniert es mit der Tauscherei irgendwie viel besser. Ja. Und so verändert sich halt das. Und ich habe da keine. Jetzt der Thunderbird ist halt schon ein edles Auto. Das ist ja. Wirklich ein edles Auto. Und es ist auch recht teuer, wenn man das jetzt verkaufen würde. Oder.
Was ist so ein Ding wert? Ist es schon sechsstellig?
Nee, das nicht. Der liegt so zwischen 50 und 55. Aha. So. Ja, und der liegt mir schon ein bisschen am Herzen. Aber ich nicht gesagt, dass ich den noch nächstes Jahr noch habe, wenn da irgendjemand kommt und will das Ding unbedingt haben, dann kaufen wir doch wieder was anderes.
Was sollte der denn zum Tauschen anzubieten haben, damit Sie den Thunderbird abgeben?
Ja, da haben wir jetzt noch keinen Gedanken drüber gemacht eigentlich. Jetzt, ne. Also, das kam noch gar nicht in den Sinn, den zu tauschen.
Ich dachte, Sie hätten jetzt irgendwie noch so ein Traumfahrzeug, das nur um die Ecke kommen müsste und dafür würden Sie dann hier den Hof räumen.
Naja, Traumfahrzeuge gibt es natürlich, aber die sind dann preislich noch weit, weit, weit höherer Niveau.
Ich höre.
So, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Wiesmann.
Ja.
Wiesmann. Ja.
Ich habe immer gesagt, wie kann man sich angesichts der Existenz eines Wiesmanns überhaupt noch einen Porsche kaufen?
Ja.
Ja, die sind schön. Ist mir eben auch einer entgegengekommen. Ja.
Aber das sind, die liegen halt dann schon im Bereich von 200.000 und mehr.
Die werden noch nicht mehr gebaut, glaube ich. Nee. Ne? Die haben irgendwann zugemacht wieder.
Aber das ist halt schon ein extrem schönes Auto.
Ja, ja.
Ich verstehe das eh nicht, wieso, dass die Firma pleite ging. Das kann ja bloß am Missmanagement gelegen.
Also das Design finde ich wirklich unschlagbar. Das sind wirklich unfassbar schöne Autos von jeder Seite, egal wo man guckt, ein Traum. Ja.
Das sind echt Traumfahrzeuge. Und dann ist ja das alles auf BMW-Basis.
Ach Gott, das also heißt, die technisch
serientechnisch.
Ja, super. Ja. Warum eigentlich die ganze Zeit US-Autos? Woher kommt Ihre Vorliebe von US? Das ist auch Zufall.
Nee, das ist ja, das kam nicht. Ich habe nicht immer nur US gehabt. Also, Sie sehen, ich habe BMW, ich habe Mercedes gehabt, ich habe eine NSU, ich habe die Porsche. Das ist nicht bloß US-Cars. Aber US-Cars, die gefallen mir halt. Da sind auch welche richtig schöne Karosse dabei. Was man heute eben nicht mehr sieht. So, wenn du heutige Autos anguckst, da sieht ja eins aus wie das andere.
Sterns langweilig geworden, ja.
Wenn du bei den neuen Autos vorne der Hersteller-Emblem runter machst, dann weiß ich nicht, was. Da kann ich nicht mehr sagen, was das jetzt für ein Auto ist. Also ich nicht. Ich interessiere mich auch nicht für die neuen Autos. Ich weiß keins, das ich mir kaufe.
Wenn Sie jetzt so ein Fahrzeug bauen, egal was es ist, machen Sie sich auch Gedanken darüber, wie das Getriebe, wie die Übersetzung sein muss und wie der Motor irgendwie dahin kommt und drankommt, und weil Sie eben sagten, 6 Auspuffrohre. Normalerweise ist ja ein Auspuff auch genau abgestimmt auf den Motor und so. Achten Sie auf solche Sachen?
Ja, das muss ja bei solchen Unikaten, da muss ja nichts abgestimmt sein. Ich fahre kein Rennen mit den Autos, sondern die müssen eigentlich nur sich fortbewegen und gut aussehen und funktional sein. Ja. Über das machen wir natürlich schon Gedanken, ganz klar. Ich muss schon wissen, wie das anfängt. Wie die Übersetzung, wie jetzt von dem Traktormotorrad, also das mit dem Dieselmotor, wieder
großartig
die Kraft auf das Hinterrad bringst. Das muss man sich ja Gedanken machen.
Ja, und wie haben Sie das dann gemacht? Also wie ging der Gedanke?
Also ich habe das dann mit der Fliehkraftkupplung realisiert bei dem Hatz-Dieselmotor. da gibt es eine Firma, die denen sagst du, was du von Motor hast, was für einen Hubraum der hat, wie viel Newtonmeter das der zieht. Und die bauen dir dann speziell auf, das, auf den Motor, für den Motor eine Fliehkraftkupplung, damit es dann auch funktioniert und das Fahrzeug bewegen kannst mit dem. Und da habe ich mir so eine Kupplung bauen lassen. Und der Rest habe ich aber alles selber gemacht.
Wie viel Hubraum und Drehmoment hat das Ding?
Drehmoment weiß ich nicht mehr genau, aber Hubraum hat er, glaube ich, 570 Kubik oder sowas.
Das geht ja noch.
Ja. Aber nur 9 PS.
Ja.
9 PS. Aber das reicht, um das Fahrzeug auf 20 Kilometer zu beschleunigen.
Und dann klingt es wahrscheinlich nochmal richtig abenteuerlich, ne?
Ne, da klingt halt so, wie ich habe es Ihnen vorhin
gesagt. Stimmt, der dreht ja da noch kaum höher, ne?
Da blubbert halt so, wie so ein Landsäulen.
Und Bremsen, wie machen Sie das mit den Bremsen? Berechnen also, Sie das irgendwie oder klatschen Sie einfach dran, was da ist und es ist möglichst
groß? Ich nehme das, was ich denke, was funktioniert. Und bei 20 km/h Geschwindigkeit, da muss man nicht so, wenn du vom Gas runtergehst, dann hast du gleich mal 10 und dann bremst du es halt noch recht ab. Ich habe dann hinten in das große Traktorrad, da habe ich dann eine Scheibenbremse eingebaut. Ich weiß nicht mehr, von irgendeinem Auto, Schrottplatz halt. Und vorne, das Vorderrad ist ja vom Motorrad und das hat eher vorne eine Trommelbremse. Dann hast du die Voraussetzung ist dann auch schon da. Da brauchst du bloß einen Zug hinmachen und einen Griff. Dann kannst du das Vorderrad bremsen.
Irgendwas vom Schrottplatz gibt es? Gibt es überhaupt noch Schrottplätze?
Ja, Schrottplätze gibt es mehr wie genug. Also Autoschrottplätze gibt es genug. Nur die Schrottplätze, wo ich als mich mal aufhalte, wo ich so Sachen da kaufe. Also,
alte Traversen, ja, Stücke, ja.
Genau. Da gibt es bei uns in der Gegend auch noch einen. Und da gehe ich jetzt mal hin, wenn ich so Material suche, irgend sowas. Und da bin ich einfach nachlaufen. Und ich habe das irgendwie, andererseits nur Schrotter in dem Zeug, was da rumliegt. Und ich sehe da halt irgendwas anderes, wie ich aus den Teilen, die da rumliegen, wie ich da was draus bauen kann. Verschiedene Rundmaterial und so. Ich habe ja da drin Drehbank und Fräsmaschinen.
Wollte ich gerade fragen, also sowas baut man nicht mal eben im Ratschekasten. Ne?
Nee, ich bin da schon ausgestattet dafür. Und ein großes Schweißgerät. Und also Drehbank ist sehr wichtig für solche Sachen zu bauen. Und eine Fräsmaschine und eine große Ständerbohrmaschine. Ja, und Sauerstoffgas zum irgendwas warm machen, Biege und sowas. Ja. Da bin ich ja dementsprechend ausgestattet. Das hat sich aber alles über Jahrzehnte so aufgebaut. Das legst du nicht alles von heute auf morgen zu.
Wofür genau brauchen Sie die Drehbank? Also was für Teile bauen Sie damit?
Ja, wenn jetzt so für irgendwelche Aufnahmen wenn so ein Rad da in so ein großes Traktorrad, wenn das in so einen Rahmen einbauen willst, da brauchst du Achse, musst Achse drehen.
Okay, klar.
Irgendwelche Distanzhülse oder sowas. Oder Lagersitze drehen für irgendwas. Also Drehbank ist schon sehr wichtiges. Oder wenn nur Schrauben kürzen musst oder anders Winde draufschneiden oder irgend sowas, dann ist die Drehbank schon extrem wichtig.
Die Rohmaterialien, die Sie benutzen, also Schrottplatz ist die eine Sache, aber es gibt ja auch Sachen, die Sie neu brauchen, die kriegen Sie ja auch nicht gerade beim Hornbach, oder? Wo holen Sie sowas her, wenn Sie Achsen irgendwo draus drehen und so die
Rohre? Da gibt es bei uns da so ein Metallhandel. Aha. Du kannst Rohr kaufen, du kannst Vierkantrohr, Rundrohr, Vollmaterial und sowas, das kriegst du alles.
Wenn Sie dann so eine Idee haben, ich will ein Dieselmotorrad bauen beispielsweise, setzen Sie sich dann hin und machen einen Plan und eine Zeichnung und alles, also planen Sie, was Sie tun oder gehen Sie einfach hin und sagen, mal gucken, was hier rumliegt?
Den Rahmen, den ich da dafür gebraucht habe, da habe ich mir schon eine Zeichnung gemacht. Aber grundsätzlich, jetzt steht das alles im Kopf.
Ja, aber woher wissen Sie denn, dass das nicht zusammenbricht? Also dann stellen Sie ja diesen Motor drauf und dann, also bei mir wird das sofort auseinanderfallen. Ja,
wenn man schweißen kann. Das ist halt eine Grundvoraussetzung, die sollte man können. Dann bricht da auch nichts zusammen.
Gute Haltung, scheißegal, kann man schweißen.
Ja. Und dann habe ich da drin eine Kappsäge, wo ich das Material sauber auf Gärung sägen kann. Und wenn das dann verschweißt und gut, Schweißerprüfung habe ich, das habe ich ja beim Daimler, das habe ich auch gelernt und das hält dann schon. Und der TÜV brauche ich das wahrscheinlich, da brauche ich natürlich wieder irgendeine Meisterprüfung oder so nicht. Aber da ich ja nicht auf der Straße fahre, brauche ich das ja nicht. Und bis jetzt ist noch nie was zusammengebrochen, das ich gebaut habe. Das funktioniert schon.
Eine Hebebühne haben Sie nicht, oder?
Doch.
Da unten. Ach klar, da, Mensch, das, wo der NSU oben steht, das
genau.
Ist die. Ja, genau.
Und da drinnen in der Werkstatt, komm, da habe ich auch.
Ah, eine Grube. Ach so, eine Hebebühne. Die, wo, ah, ja.
Das geht so 90 cm hoch.
Ah ja, das reicht ja oft, ja.
Ja, da stehen die ganzen Maschinen runter.
Das Ding, was hier steht ein Einrad mit einem Ledersattel und einer Rückenlehne und einem Lenker. Ist das ein Sitz für die Theke, die hier steht, oder fährt das?
Nee, das ist ein Barhocker.
Ach, schade.
Da kann man sich da drauf setzen, das kann man da vorne runterklappen. Kann man sich da drauf setzen.
Ich hab da auch vor allen Dingen schön gefedert. Das ist, ja. Das ist eine Federgabel vom Motorrad.
Vom Motorrad, wo vor der Gabel.
Ja. Ja, da hinten sehe ich einen aufgeschnittenen Motorblock, wo in den Zylindern Flaschen stehen. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles Flaschenregal.
Ja, da hatte vom Kumpel, da hatte ein Pickup, ein US-Pickup.
Ja.
Da war der Motor kaputt. Also der jetzt da drüber steht, der hat die Kolbenlaufbahn hat's aufgerissen und da habe ich dem einen neuen Motor da eingebaut und aus dem Restmotor haben wir halt ein Flaschenregal gebaut.
Gibt es eigentlich irgendwas an Ihren Fahrzeugen, was Sie nicht selber machen? Es gibt so Handwerker, die sagen, ich mache alles außer Strom zum Beispiel.
Ja, gut, das mache ich so Kleinigkeiten, an Strom mache ich auch. Aber an denen neueren Fahrzeuge kann ich wirklich nicht so viel machen.
Gar nichts machen.
Ja. Also die neueren, das ist schon schwierig, da was zu machen, wenn du keine Ausbildung dafür hast. Weil die heutigen Mechaniker, das sind ja alles Megatroniker, mehr oder weniger. Die müssen sich ja mit Steuergeräten und so Zeug da auskennen. Und da habe ich ja keine Ahnung davon.
Was ist denn, wenn man sich das so anguckt, also zum selber Schrauben, was ist das letzte Baujahr, aus dem man sich noch Autos kaufen kann, ohne dass man verzweifelt über die Elektronik?
Also ich denke, das ist schon so, angefangen hat es mit Sicherheit Anfang der 80er Jahre schon. Ja. Und ich denke schon früher, ich hatte mal ein Opel Commodore A.
Das ist aber lange, also 70er Jahre. Ne?
Baujahr 71 oder 72 und der hatte schon, das war ein Einspritzer und der hatte schon ein Steuergerät. Zu der Zeit.
Wobei man da dann wenigstens die Bremsen noch selber machen konnte. Ich meine, wenn man an so einem modernen Auto versucht, die Bremsklötze selber zu wechseln, geht der Wagen direkt aus. Ne?
Nee, das kann schon sein, dass das überwacht wird über das Bordnetz.
Genau.
Also, dass du, wenn du neue Klötze neu machst, dass du dem Bordnetz sagen musst, das sind jetzt neue und sonst bringt eine Störmeldung oder sowas.
Das geht nur mit der Software, die man teuer kaufen muss für die
genau,
Werkstatt.
Ja. Das ist alles schön so konzipiert, dass du eigentlich als Schrauber nicht mehr so allzu viel machen kannst. Ja. Also die Mechanik hat sich großartig nicht verändert, würde ich jetzt mal sagen. Nur die Steuerung von der Mechanik, das ist alles so aufwendig geworden. Da ist für jeden mischtisch da ein Steuergerät drin. Wenn du so einen Sitz anguckst von so einer S-Klasse, da sind 30 Motoren bloß in einem Sitz drin für alle möglichen Funktionen. Und das ist, also ich finde die heutigen Autos echt zum Kotzen. Das geht mir so auf der Geist, die ganze Scheiße, was die da einbauen, was kein Mensch braucht. Ja, und was geht kaputt? Was geht kaputt? Das ist immer nur die scheiß Elektronik, Lump. Oder zu 90%. Und keiner weiß, was dann kaputt ist. Dann tauschen sie das aus, tauschen 5 Steuergeräte aus. Das heißt, wenn man so sieht, da gibt es doch die Autodoktoren im Fernsehen dabei, wo Leute zu denen kommen und vorher waren sie in der Werkstatt und die haben alle möglichen Sachen ausgetauscht und das Auto ist trotzdem nicht gelaufen.
Ja.
Und die haben einen Haufen Geld bezahlt und trotzdem ging nichts. Also solche Geschichte gab es, glaube ich, vor der 80er Jahre nicht.
Das heißt, wenn ich selber schrauben will, sollte ich mir gar nicht erst was kaufen, was nach 1980 gebaut worden ist? Nee. Also 90er Jahre Karre kann man doch auch noch selber schrauben, oder?
Ja, aber die haben alle schon, das ist alles meistens schon elektronisch geregelt.
Ja, ja.
Motorsteuergeräte und so, das haben die alles. Das hat jedes Auto aus der Zeit, meine ich schon. Also ich denke nicht, dass es noch in der 90er noch Autos gab mit Unabbrecherkontakte oder Autos, wo man Ventile einstellen muss und so. Das gibt's alles nicht mehr. Und das können die heutigen Mechaniker, glaube ich, gar nicht mehr. Die lernen das ja auch gar nicht. Das wird ja gar nicht mehr gelehrt.
Also lieber was Altes, ein H-Kennzeichen drauf, damit darf ich dann auch in die Innenstadt.
Ja. Aber H-Kennzeichen kriegt man heute schon für Auto, Baujahr 91 oder so.
Das ja, mein letzter PKW war Baujahr 89, der hatte dann auch ein H-Kennzeichen.
Genau. Letzte, ja. Ja, und bei dem Thunderbird, da ist ja alles noch komplett, da gibt es keine Steuergeräte und gar nichts.
Was geht denn an so einem Auto kaputt, wenn es keine Elektronik gibt, die kaputt gehen kann?
Was geht da kaputt? Also da kann sein, dass du musst das, was regelmäßig wechseln muss, das ist Zündkerze, dann Unterbrecherkontakt.
Unterbrecherkontakt, das kennt heute wirklich keiner mehr. Das ist das Ding, was in diesem
Im Verteiler
sitzt und sich so dreht. Ne?
Das, was sich dreht, ist der Verteiler.
Das ist der Verteiler.
Und da sind Nocke drauf, je nachdem, wie viel Zylinder das Auto hat, so viele Nocke sind da drauf. Und der bewegt dann, der öffnet oder schließt den Unterbrecherkontakt.
Ah, okay. Ja, ich habe auch schon keine Ahnung mehr.
Ja, dann gibt es eine Zündspule noch. Die heutigen Autos haben für jeden Zylinder eine Zündspule. Für jeden. Da ist auf der Kerze, das sind solche langen Dinger da. Das habe ich, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, was ist denn das? Das sind doch keine Spritzdüse. Nee, das sind einzelne Zündspule für jeden Zylinder extra.
Die dann elektronisch angesteuert werden.
Ja, und den Verteiler haben die ja auch keinen mehr.
Nee.
Und das ist alles so Sache, wenn du das gar nicht, wenn du es noch nie gesehen hast oder nicht gelernt hast, dann musst du da einfach mal Gedanken machen darüber. Ja, aber ich kenne mir halt noch, ich kann an den alten Autos, das Ventil einstellen, das habe ich noch gelernt. Ich habe noch Unterbrecherkontakte gewechselt und was weiß nicht, also und Entzündung einstellen und so, das wird ja heute alles elektronisch gemacht.
Die Motoren, die sie dann verbauen, müssen dann ja auch alte Motoren sein, weil moderne Motoren können sie ja gar nicht irgendwo einbauen, weil sie da auch gar nichts mehr dran einstellen können.
Nee, das sind dann schon alte Sachen, ne? Die ich dann mehr besorge oder so. Gut, dann der Holzuki da, das ist das Holzmotorrad.
Holzuki
heißt die. Da ist ein 400 Kubik Suzuki-Motor drin, der hat aber auch schon eine Blackbox. Also das ist auch schon ein Steuergerät. Das muss auch irgendwas aus der Mitte, Ende 80er Jahre.
Wo kriegen Sie so alte Motoren denn überhaupt noch her? Sowas hat ja auch keiner mehr rumliegen, oder?
Ja, es gibt schon Annoncen in der Zeitung, wenn einer Motorrad zusammengerannt hat oder Unfallschäden oder sowas. Oder es gibt auch so Händler, wo Motorräder aufkaufen und die ausschlachten und so. Bei so einem habe ich da auch so ein komplettes Motorrad gekauft, das einen Unfall hatte. Mhm. Und da habe ich da den Motor rausgemacht.
Ja. Und was haben Sie mit dem Rest gemacht?
Der Rest habe ich, die Räder habe ich halt behalten und Rahmenzeug, Schrotthändler.
Okay, das heißt, Sie sind auch nicht einer von den Leuten, die irgendwas sehen und denken, ach, das ist noch gut genug, das lege ich mal so lange weg, bis man es gebrauchen kann und dann braucht man es nie und die Erben müssen dann...
Ich bin schon so einer. Aber es gibt ja, das, was ich wegschmeiße, das kann keiner mehr brauchen, mit Sicherheit nicht.
Okay, verstehe.
Also ich hebe schon vieles auf und ich habe auch viele Sachen schon gebraucht, wenn solche Spezialsachen brauche, habe ich noch was liegen und das könnte dann änderst du das ab und kannst es auch wieder dafür irgendwas verwenden. Das geht schon. Ne?
Das, was Sie können, können Sie das weitergeben? Bilden Sie aus sozusagen? Nee. Also Sie sind natürlich hier keine Meisterwerkstatt, die jetzt hier anzubieten oder so, aber gibt es irgendwie Leute, die zu Ihnen kommen und sagen, hier Mensch, Winnie, bring mir das doch mal bei?
Also da war mal einer da, der wollte ein bisschen Schweißen lernen und das hat ihm dann gezeigt, wie das funktioniert. Und er hat dann auch probiert und so, was aus dem geworden ist, weiß ich nicht. Aber ansonsten, ich mache schon meine Sache relativ selbstständig oder alleine.
Eigenbrötlerisch? So.
Nee. Das mit Sicherheit nicht.
Okay.
Ich auch, da kommen wir, gerade wo ich das Holzmotorrad gebaut habe und das andere Motorrad. Immer, ich habe so viele Kumpels. Da kommt der, wie so, ich bin schon wieder am Schrauben, dann kommt der vorbei. Da wird philosophiert. Natürlich haben die Leute auch gute Ideen. Und dann kannst du rausrufen, deine Sachen, was da geredet wird. Und dann kannst du viele Sachen kannst von anderen Leuten die das, die Idee haben, kannst du übernehmen.
Ja, die meisten Probleme lösen sich dadurch, dass man drüber redet.
Genau, ja. Ja, und so machen wir das auch. Oder? Da sitzt man da. Ne? Und wenn die da sind, dann höre ich dann meistens auf zu schrauben. Dann setzen wir dann da.
Die Zapfanlage hier in Betrieb
bringen genommen. Bier und da, und im, wenn so ein paar Bier getrunken sind, da kommen so die richtigen Benzingespräche dann auf. Und da kommen auch viele gute Ideen. Ja. Wenn die Leute ein bisschen angeseiselt sind, das ist so.
Bauen Sie denn eigentlich an irgendwas gerade aktuell? Also haben Sie ein Projekt in der Pipeline, wie man so schön
sagt? Aktuell mache ich jetzt keine Sonderanfertigung. Ich habe da jetzt gerade wieder an dem Thunderbird habe ich da ein Problem gehabt, das ich jetzt versucht zu lösen. Das ist noch nicht komplett gelöst. Da bin ich gefahren und auf einmal ging die Ölkontrolllampe an und der Öldruck ging auf Null, also da ist eine Anzeige noch drin.
Also ein so ein rundes Instrument für den Öldruck mit einem Zeiger drin.
Ja. Das sind sie zusätzlich da eingebaut, das ist auch nicht original.
Also. Okay.
Und der ging auf Null und das heißt, Stopp, anhalte. Ja. Ja, dann habe ich halt da angehalten und habe mir dann einen Kumpel da hergeschleppt. Dann haben wir das Auto gleich auf die Hebebühne. Dann habe ich die Ölpumpe ausgebaut und dann habe ich festgestellt, dass so eine Verbindungs- ein Stab, so ein Sechskantstab ist das.
Ja.
Der stellt die Verbindung her zwischen Ölpumpe und über der Verteiler war die Ölpumpe angetrieben. Mhm. Über so einem Sechskant. Und ich nehme an, ich bin mir noch nicht ganz sicher, auf jeden Fall müsste an dem Sechskantstab müsste irgendwo ein Anschlag sein, dass es nicht irgendwie weiter wegrutschen kann. Ja. Und das hat es nicht. Und ich nehme an, dass ich habe dann das Original bestellt und die haben mir auch ein Bild geschickt, wie das aussehen soll. Und da war so ein Anschlag da. Okay. Und bei meinem ist das nicht. Und ich gehe jetzt davon aus, entweder ist das ein falsches Teil, was da bei mir da drin ist, oder es ist zu kurz. Und dann ist das irgendwie rausgerutscht, oben aus dem Antrieb vom Verteiler. Mhm. Und die Ölpumpe lief halt nicht mehr und sofort ist der Öldruck weg. Und da bin ich jetzt gerade dabei, ich habe das Teil noch nicht gekriegt, weil das kommt aus, das haben sie nicht auf Lager gehabt, das kommt direkt aus der Stade. Und wenn das da ist, dann möchte ich das jetzt mal vergleichen mit dem, was bei mir da eingebaut ist. Und dann kann man sagen, ist das zu kurz oder hängt das mit dem Anschlag zusammen, dass das Ding nicht rutschen kann. Und dann geht es weiter. Ne?
Haben Sie mehr Spaß am Bauen oder am Fahren?
Beides.
Beides.
Beides. Also
das heißt, dass der Thunderbird da steht, ist frustrierend.
Nee, das ist jetzt nicht. Ich habe den soweit wieder fahrbereit gemacht, dass ich auch fahren kann. Nur ich fahre jetzt keine größere Strecke, nicht, dass da zwischendrin mal wieder was passiert. Nee, also wenn ich das Bauen macht schon Spaß, speziell wenn die so eingebaut ist, was ganz anderes, wie wenn du jetzt ein fertiges Auto kaufst und reparierst da was rum. Das ist, da weißt du, wenn da irgendwas an dem Fahrzeug ist, dann weißt du sofort, was es sein kann oder ist oder so, weil du hast ja gebaut.
Und trotzdem sagen Sie, Sie sind nicht verheiratet mit den Autos, also keine tiefergehende emotionale Bindung.
Ich würde es jederzeit hergeben und würde wieder was anderes bauen, weil ich bin nicht unbedingt der Sammler oder so jetzt.
Ich
sammle schon, aber nicht für die Ewigkeit.
Ja.
Ein Sammler mit Veränderungspotenzial, würde ich jetzt sagen. Also immer wieder was anderes. Ich fixiere mich nicht auf irgendeine Fahrzeugmarke oder irgendwas. Ich habe 32 Jahre lang habe ich einen Willys Jeep gehabt.
Ein Original?
Original von dem französischen Militär. Die war die in Lizenz nachgebaut.
Okay.
Hotchkiss hieß sie da. Und den habe ich 83 oder 84 habe ich den beim französischen Militär ersteigert. Die haben da Versteigerungen gemacht noch. Habe das Ding gekauft, bin ein Jahr lang so im Originalzustand gefahren und dann habe ich es natürlich umgebaut. Komplett Mercedes-Technik eingebaut, Motorgetriebe, Lenkung. Und das habe ich 32 Jahre lang gefahren, das Ding vor 2 Jahren, 3 Jahren. Ein Kumpel von mir, der wollte den unbedingt haben, den habe ich ihn dann verkauft. Und habe zu ihm gesagt, wenn du nicht mehr willst oder so, sagst du mir Bescheid, dann kaufe ich wieder zurück. Aber so, dass es jetzt, dass mir das Herz bricht, wenn sowas weggeht, ne? Kein Fall. Das ist ruckzuck wieder was anderes da.
Haben Sie denn wenigstens irgendwas in Planung, wenn Sie gerade nichts im Bau haben? Also hatten Sie neulich im Traum eine Idee, die Sie als nächstes umsetzen?
Nee, in letzter Zeit, also es ist wieder so eine Phase, da ist ziemlich dunkel, also da kommt nichts. Mhm. Da muss ich warten. Das kann sein, dass es 2 Jahre geht, 3 Jahre geht und dann vor allem sprudelt es gerade so wieder raus. Und dann
bauen Sie dann mehrere Sachen parallel oder bleiben Sie immer bei einem?
Ich baue immer, wenn dann eines. Mhm. Eines. Und da bleibe ich dann dran, bis es fertig ist. Und dann hast du auch natürlich die Freude. Ich bin auch keiner, der Bauten dann irgendwo ins Eck stellt. Ich will das schon den Leuten zeigen, was ich da gebaut habe. Und vor allen Dingen, da haben die Leute ja Interesse, was außergewöhnlich zu sehen. Es gibt viele von so viele Leute, die gute Sachen bauen, aber nie mit dem Zeug in die Öffentlichkeit gehen. Ich weiß nicht warum, ich verstehe es zwar nicht, aber es gibt so.
Bescheidenheit ist das Fremdwort.
Mag sein. Ne? Aber ich finde nicht, dass das mit Bescheidenheit zu tun haben muss. Ne? Man kann doch das zeigen,
was man klar, hat. Ich meine, ich freue mich doch, wenn ich sowas zustande gekriegt habe. Ja, genau. Geht Ihnen eigentlich auch was schief? Oder haben Sie mit so viel Erfahrung gesammelt, dass.
Nee, da ab. Läuft immer was schief. Meine, viele Sachen, die mich halt machst zweimal oder so.
Was geht denn immer wieder schief?
Na, das kann man nicht sagen. Also. Das ist immer wieder schief. Das sind ja alles so unterschiedliche Sachen, die ich da eigentlich mache. Und es ist immer alles ein Neuanfang. Mhm. Es gibt ja eigentlich nichts. Also das, was ich da rumstehe, sehe, das hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Und beim Bau. Wenn du irgendwas Neues machst, das funktioniert zum größten Teil nie auf Anhieb. Das ist aber bei jedem, der irgendwas Neues macht, ist so. Da geht immer mal, da musst du wieder überlegen, was ist jetzt da, auf welchem Grund ist das jetzt nicht, funktioniert das nicht, dann musst du halt wieder ändern und machst halt wieder was Neues, bis es halt funktioniert. Das Wichtige ist, dass man dranbleibt und das Problem löst.
Wie lange bauen Sie denn an solchen Sachen? Also das Dieselmotorrad, Sie merken, ich habe mein Herz an Ihr Dieselmoped verloren. Das, wie lange haben Sie daran gebaut? Ist das was Sie in wenigen Wochen machen oder ist das dann schon ein Projekt für ein ganzes Jahr?
Nee, das war kein Jahr. Sagen wir mal, vielleicht 3 Monate. Mhm. Ja. Aber zu der Zeit habe ich ja noch gearbeitet. Ich bin ja schon seit 5 Jahren Rentner.
Ja.
Und da habe ich ja noch gearbeitet. Es ging alles so nebenbei. Ich weiß das manchmal gar nicht, was hast du wie. Wie hast du das alles gemacht zu der Zeit, wo noch täglich 8 Stunden gearbeitet hast? Und trotzdem ging alles. Die ganze Überdachung, das ganze Zeug, was ihr da seht, das habe ich alles auch gebaut.
Davon bin ich jetzt fest ausgegangen. Also
so hat das Haus da ausgesehen, wenn wir da hergezogen sind.
Ja.
Und alles, was so das dahinter, das draußen, da die Überdachung, das dann. Dann habe ich am Haus eine Terrasse angebaut. So, also nicht bloß, als ich da bloß an Fahrzeugen rumschraube.
Was sagt denn Ihre Frau dazu?
Ja.
Die ist froh, dass das von der Straße ist.
Nee, die hat ja kein Problem damit. Nur wenn sie erstmal ruft zum Essen oder so und ich komme nicht gleich, dann wird sie erstmal sauer. Aber ansonsten, also da habe ich überhaupt keine Probleme mit ihr. Der gefällt es auch. Und die sieht ja auch, dass es kein Schrott ist, was rauskommt. Es bleibt ja immer irgendwie was, das man immer wieder rumzeigen kann oder was Neues, wo man wieder wohin fahren kann. Oder.
Waren immer in schicken Autos unterwegs.
Ne? Ja, das auch noch.
Wilfried Knörr, vielen Dank.
Alles klar, hat mich gefreut.